Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform am Nachmittag. Heute wollen wir mal wieder unser Nähkästchen öffnen. Nähkästchen, das bedeutet bei uns in der Plattform, dass wir einen Gast haben, der hier zu Radio Free FM gehört, eine Sendung hat oder eine sonstige Funktion. Dieser Gast ist heute Peter Musebrink alias PMFM, bekannt auch als Kopf der Deep Dive Corporation und bei uns hier auf dem Sender immer Mittwochnacht von 0 bis 1 Uhr zu hören mit der Sendung Nightlights. Es ist wunderschön, dass er da ist, weil es gar nicht so normal ist. Peter, wunderschönen guten Tag.
Hallo, schön hier zu sein.
Du gehörst zu den Leuten, zu den ganz wenigen Leuten hier bei uns im Sender, die tatsächlich vorproduzieren, weil es gar nicht geht, weil es gar nicht anders geht. Wo lebst du denn eigentlich im Moment?
Im Moment lebe ich im Ruhrgebiet, da wo ich auch ursprünglich herkomme. Und da bin ich jetzt vor rund 8 Monaten wieder gelandet, nach 7 Jahren Ibiza.
Darüber wollen wir später auf jeden Fall mehr hören. Du sagst Ruhrgebiet, da wo du ursprünglich herkommst. Ursprünglich herkommen, also sprich, du bist ein Kind aus dem Ruhrpott, bist zwischen den Kohlbergen aufgewachsen. Ist das richtig?
Genau so.
Wo kommst du denn her, aus was für einer Stadt?
Groß geworden bin ich in Wattenscheid. Wattenscheid zählt aber halt mittlerweile seit 1976 oder so. Damals in der großen Eingemeindungswelle ist nach Bochum. Also ich bin groß geworden zwischen Bochum und Essen.
Bochum, das ist so, da denkt man sofort an Grönemeyer. Ne? Wenn einer eine Stadt bekannt gemacht hat, dann aus Herbert. Der Ecke dann Herbert mit dem Bochum-Album. Ne? Da bist du groß geworden. War es von Anfang an ein Plan von dir, ich werde später mal Musiker? Oder wie kam es? Sind deine Eltern besonders musikalisch gewesen?
Mein Vater hat Akkordeon gespielt, allerdings zu einer Zeit, da gab es mich noch gar nicht. Und ich habe das mit der Musik, ich würde mal sagen, zumindest nicht bewusst von ihm. Ich habe meinen Vater halt eher kennengelernt als jemand, der viel gearbeitet hat, wie das halt war Ende der 60er Jahre. Mhm. Ne? Also, da wurde ja das German Wirtschaftswunder sozusagen vorangetrieben, da habe ich halt nicht viel von meinem Vater gesehen und die Zeit davor, da hat er wohl, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat mein Vater halt wohl sehr viel Akkordeon gespielt und hat in Tanzkapellen gespielt. Zu meiner Zeit habe ich da, wie gesagt, nicht mehr viel von mitbekommen, aber ich selber war halt immer derjenige, der schon, ich glaube schon als 5- oder 6-Jähriger immer dafür gesorgt hat, dass auf den Partys ein Plattenspieler stand.
Ah, okay, bist du doch so schnell auf den Zug aufgesprungen. Peter, man darf das ja bei Männern dann fragen, wann bist du eigentlich geboren?
1960.
Okay. Dann wirst du ja auch demnächst schon 50,
Mensch. Ich bin 50.
50, wow. Dafür machst du aber ziemlich coole Musik, würde ein Junge jetzt sagen. Nein, im Ernst. Du sagst, du bist relativ früh eingestiegen als DJ dann im Prinzip, oder?
Richtig. Und
du sagst, du hast immer die Musik rausgesucht.
Richtig, also ich habe halt, naja, DJ konnte man das nicht nennen als 6- oder 7-Jähriger, aber ich habe halt dann immer dafür gesorgt, dass es einen Plattenspieler gab, aber ich habe halt, ich glaube, mit 18 oder 19 habe ich zum ersten Mal als DJ aufgelegt.
Hat es dann doch noch eine Weile gedauert?
Ja, ich sag mal, 1968, 69 oder 70 war DJ sein, glaube ich, auch noch. Das gab es irgendwie, glaube ich, noch nicht.
DJs waren damals Radio-DJs.
Das waren einfach ganz genau, ne? Waren eher so Radio-DJs, ne? Die dann auch jede Platte immer ordentlich angesagt haben. Wahrscheinlich auch noch zwischendurch mal gesagt am Damenwahl.
Genau.
Und ich habe im Prinzip angefangen aufzulegen mit der Zeit des New Wave.
Mhm.
Ne? Okay. 78, 79, 80, so in dem Dreh. Ne?
Mensch, da habe ich ja, obwohl ich noch ein paar Jahre jünger bin, habe ich sogar noch vor dir angefangen. Ja. War Glamrock für dich mal ein Thema?
Ja klar, ich glaube, ich war Bowie. Nicht David Bowie. David Bowie war mir damals, ich habe das nicht verstanden. Aber ich glaube, ich war der größte T-Rex-Fan, nicht nur bei uns in der Straße, ich glaube in ganz Wattenscheid.
Das ist ein Stichwort. Ich würde sagen, jetzt machen wir eine kleine Pause und hören uns einfach mal ein Stück von T-Rex an, und zwar den 20th Century Man.
20th Century Boy.
Oh, stimmt. Free FM. Ja, T-Rex war das einer der großen oder der frühen, nicht der großen, aber sicher der frühen Einflüsse von dir. Zu Gast heute bei uns in der Plattform im Nähkästchen Peter Musebrink alias PMFM, der bei uns für die Sendung Nightlights zuständig ist. Und wir haben gerade eben, sind wir stehen geblieben, deswegen jetzt auch bei T-Rex, quasi in der ganz frühen Zeit, ja, noch nicht DJ-Zeit, weil man den Begriff noch nicht hatte, oder Peter?
Also wenn dann, wie wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, wenn dann gab es den Radio-DJ und dessen Funktion war deutlich was anderes.
Hast du zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen, Instrumente zu spielen?
Ja, davor sogar schon. Ich habe angefangen, mal Gitarre zu spielen, wie halt wahrscheinlich ganz viele so in meinem Alter damals. Ne? Und ich bin dann aber nach 2 oder 3 Jahren, ich kann nicht mal mehr genau sagen, warum, aber irgendwie ist die Gitarre liegen geblieben und der Fotoapparat ist in meine Hände, hat sich in meine Hände geschlichen. Ah, und okay. Ich habe dann auch sehr, sehr lange viel mit Fotografie zu tun gehabt. Ich habe auch lange als freier Fotograf gearbeitet, bevor ich dann eigentlich wieder zur Musik zurückgekommen bin.
Ja, hast du denn da auch eine Ausbildung gemacht damals? Also hast du eine fotografische Ausbildung gemacht?
Ich habe jahrelang als Assistent bei diversen Werbefotografen in Düsseldorf gearbeitet. Und das war ein Glücksfall. Ich bin damals zur Fachoberschule Gestaltung gegangen, sozusagen zweiter Bildungsweg. Mhm. Und wir hatten, wie es halt manchmal so kommt, ne? Zufälle gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht, ein Referendar. Der wollte Englischlehrer werden und es stellte sich später raus, der wollte Englischlehrer werden, weil er als Werber die Nase gestrichen voll hatte.
Okay.
Der war vorher bei einer Werbeagentur und über den, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen lang zu erzählen, aber über den bin ich dann halt als Assistent bei einem Werbefotografen gelandet. Ich hatte eigentlich nur eine Praktikantenstelle gesucht, hatte mich dann halt bei jemandem in Düsseldorf vorgestellt und der sagte dann nach dem Gespräch auf einmal zu mir, du Peter, weißt du was? Du hast dich jetzt zwar als Praktikant beworben und ich suche auch einen, aber ich brauche auch einen Assistenten. Willst du nicht Assistent werden bei mir?
Cool. Hattest du da schon irgendwie da vorne Ausbildung, irgendwas anderes noch gelernt oder nach der Schule? Oder?
Ja, ich habe, natürlich. Ne? Musste ja was Ordentliches her. Ne? Also ich bin auch gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Ne?
Na also hast du doch was Anständiges gelernt.
Was Anständiges?
War der Vater doch zufrieden. Ne? Es ist ja so, dass viele, also ich glaube, jeder, der mir bisher gegenüber saß, also ich würde jetzt lügen, aber jeder, der hier im Nähkästchen von unseren Leuten bisher mir gegenüber, hat immer einen Beruf am Anfang gelernt, den er später nicht mehr ausgeübt hat. Außer einem, der unser Koch, ne? Stimmt. Also alle anderen, inklusive mir, haben irgendwann mal was anderes gemacht. Du hast also Groß- und Einzelhandelskaufmann gemacht und bist es nie geblieben. Und dann bist du also in dieser Werbeagentur gelandet.
Nicht in der Werbeagentur, sondern bei halt diesem freien Werbefotografen. Und ich
Werbefotograf war das.
Und ich habe halt auch eigentlich nur die Ausbildung des Kaufmanns gemacht. Mhm. Und danach bin ich direkt sozusagen auf den zweiten Bildungsweg zur Fachoberschule gegangen.
Und das war alles auch noch in Bochum?
Das war alles noch in Bochum, ja.
Und immer nebenher hübsch aufgelegt?
Ja, klar.
Das war
auflegen so. Und zu allen möglichen Konzerten spätestens um 16 Uhr an der Halle stehen, damit man in der ersten Reihe ist, damit man mit seinem kleinen Fotoapparat und dem Blitzwürfel oben drauf gescheite Fotos machen konnte.
Ja, aber dann hast du ja, als dann mit der Agentur losging, hast du ja dann bestimmt auch eine richtige tolle Kamera gehabt und Presseausweise und durftest auch in Graben und so, oder?
Mit dem Presseausweis hat das noch eine Weile gedauert. Ich habe halt, wie gesagt, dann erst eigentlich als Assistent für Werbefotografen gearbeitet, habe eigene Sachen gemacht und ich habe halt später dann ganz viel für einen Prinz fotografiert. Und da habe ich dann natürlich einen Presseausweis gehabt.
Mhm. Prinz muss man jetzt vielleicht hier dem einen oder anderen dazu sagen, weil es ist ja, glaube ich, nicht mehr ganz so verbreitet, wie es schon war, oder?
Das kann sein.
Ist ein Stadtmagazin, glaube ich, für Berlin und
es war mal ein Stadtmagazin von Stuttgart über Berlin, Frankfurt, Hamburg, Ruhrgebiet.
Gibt es aber immer noch, ne?
Ich weiß es nicht, muss ich dir ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe halt für die 5, 6 Jahre fotografiert, das ist mittlerweile auch 20 Jahre her. I don't know.
Ja, okay. Geschrieben hast du aber nicht, du hast nur fotografiert, oder? In Anführungszeichen nur, natürlich.
Eigentlich nur fotografiert. Geschrieben habe ich einmal und zwar für die Erstausgabe des Specs.
Okay. Hattest du mit denen auch was zu tun?
Ich habe die kennengelernt, weil ich mal einen sehr guten Draht zu Robert Smith von The Cure hatte. bevor sie so richtig berühmt wurden. Und ich bin halt auf den Herrn Burat und den anderen Namen weiß ich nicht mehr, auf die bin ich halt gestoßen bei einem Cure-Konzert, als sie die Band interviewt haben für die erste Ausgabe von Spex.
Okay. Tja, also klein ist die Welt. Ich würde sagen, das ist jetzt ein schönes Stichwort. Cure.
Oh ja.
Jetzt machen wir einfach mal Musik. Und zwar, ich habe was rausgesucht von The Cure, was vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich ist, was man auch gar nicht so kennt. Und zwar ist es ein Beitrag zu einem Jimi Hendrix Tribute-Album. Kennst du das?
Ja, natürlich.
Ja, genau. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Radio Free FM, 102.6% Music.
The Cure, Purple Haze, schöne Coverversion aus einem Tribute-Album Jimi Hendrix. Weiß nicht, Peter, weißt du, wann das rausgekommen ist? Das ist auch schon wieder eine Weile her, ne?
Oh, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, wenn nicht noch
länger. Ich glaube, ich glaube, das ist schon Anfang 90er gewesen oder so.
Kann sein, ist auf jeden Fall schon ziemlich alt.
Du stehst ziemlich auf The Cure.
Ja, klar.
Was ist es, was dich an Cure fasziniert? Ist es der Sänger? Ist es der Gitarrenstil? Ist es das Monumentale, was sie heute haben, was sie am Anfang ja noch weniger hatten? Oder beziehungsweise, welche Cure liegen die mehr? Die alten, eher spartanischen oder heute die Breitband-Cure?
Also ich muss sagen, ich habe The Cure eine ganze Weile überhaupt nicht mehr verfolgt. Man muss vielleicht grundsätzlich sagen, bei The Cure war ich anfangs Musikfan und bin dann sozusagen über eine Dreistigkeit zu einem sehr persönlichen Kontakt gekommen, den ich über Jahre gepflegt habe, speziell mit Robert. Mhm. Was dann ab einem bestimmten Punkt einfach auch nicht mehr aufrecht zu erhalten war, weil so Leute sind dann ja irgendwann abgeschirmter als der Papst. Mhm. Das heißt, für mich zum Beispiel, ich habe das Bloodflower-Album erst vor vielleicht 2 oder 3 Jahren für mich entdeckt und habe gedacht, wow, was ist das denn für eine tolle Platte? Mhm. Weil ich das nicht weiter verfolgt habe. Aber ich habe mir zum Beispiel hier das letzte Album, 1, 14, 15, keine Ahnung, irgendwas, Dreams, das letzte Album auf jeden Fall, dann auch wieder gekauft und muss sagen, ich fand es und finde es nach wie vor richtig toll. Sie sind mittlerweile einer der grandiosesten Livebands. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vor 2 oder vor 3 Jahren waren The Cure Top-Act bei der Winter Music Conference. Nee, das ist ja rein, das ist ja eigentlich eine reine Tanzmusikveranstaltung. Mhm. Aber ich würde mal sagen, aufgrund, mit Sicherheit auch von Einflüssen wie so jemand wie dem Herrn Trentemöller, der ja auch in seine Live-Sets Cure-Tracks einbaut und sogar Cure-Melodien in seine eigenen Stücke mit einbaut, und dieser Sound, also speziell diese Bariton-Gitarren-Melodien und so, ich meine, hör dir mal Guy Burrato an. Das klingt für mich ja alles sehr danach, ja, okay, ich weiß, was du früher gehört hast. Sie sind halt im Moment halt auch, glaube ich, einfach wieder ein bisschen angesagt, was mich persönlich einfach natürlich sehr freut, weil dieser Band hat ja eigentlich niemand ein langes Leben prophezeit, speziell nichts zu der Zeit, als sie also angefangen haben. Das natürlich auch wirklich so richtig raushängen zu lassen und noch weißer geschminkt und noch rotere Lippen und noch mehr Klebe in die Haare. Das war so die Zeit, wo ich das auch nicht wirklich weiter verfolgt habe, aber ich finde es schön zu sehen, dass einfach diese, nenn es von mir aus Penetranz, einfach dabei geblieben sind.
Ja, es ist schon erstaunlich, dass diese Band immer noch am Start ist. Also die gehören ja auch inzwischen schon zu den richtig alten also in so eine Kategorie rein für mich. Gut, jetzt sind vielleicht nicht gerade Stones, weil die sind ja larger than life, ne? Ja. Aber zumindest diese alte Garde, es gibt ja nicht mehr so viele Bands, die nach 20 Jahren, 25 Jahren immer noch unterwegs sind und auch noch gut sind, darüber hinaus. Ja? Es gibt jede Menge Bands, die seit über 30 Jahren unterwegs sind, aber die sind meistens nur furchtbar. Da muss man nur ab und zu mal aufs Zelt gehen. Ne?
Vorzugsweise.
Boah, das war jetzt böse.
Ja? Vorzugsweise. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Vorzugsweise zu dem, was du gerade angesprochen hast, würde ich sagen, ich glaube, es sind vor allen Dingen speziell in den letzten paar Jahren eher Bandnamen unterwegs. Von der Originalbesetzung ist da meist nicht viel
übrig. Der Schlagzeuger dabei oder der Handtuchträger vom Bassisten oder so.
Ja.
Oder irgend sowas. Nee, ist schon wahr. Ich habe gesagt, das ist sehr böse, aber wir haben ja hier in Ulm das Ulmer Zelt, die ja dieses Jahr wirklich ein formidables Programm abgeliefert haben. Aber dort ist ja so eine Fraktion, die immer sehr gerne mit diesen alten Bands rummacht, wie wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr wieder 10 Years After haben. Ja, aber 10 Years After ohne Alvin Lee, was ist das denn, bitteschön?
Wie, der ist nicht dabei,
oder? Nein, der ist nicht dabei. Und dann ist das ja nicht 10 Years After, ne?
Lebt der noch?
Ich glaube schon, dass der noch lebt. Ja, keine Ahnung.
Ah, okay.
Lassen wir das. Du bist zu Gast bei uns im Nähkästchen und wir wollen einfach über dich reden, nicht über Alvin Lee und auch nicht über Robert Smith, obwohl ich anscheinend ja eine gewisse Freund oder eine gewisse Bekanntschaft mit ihm verbunden habe. Wie lange ist das denn her? Also du sagst, da waren sie noch nicht dieses Überding.
Ich würde mal sagen, bis vor ungefähr 20 Jahren.
Okay.
Also wirklich.
Anfang.
Ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Ich habe The Cure zum ersten Mal gesehen am Tag nach dem Tod von Ian Curtis.
Okay.
Das weiß ich noch genau, weil das dann später in der Garderobe Thema war.
Ah.
Da ging es gerade rum, dass der gute Mann sich halt umgebracht hat.
Und hast du zu dem, also jetzt gehen wir mal, jetzt sind wir, sagen wir mal 20 Jahre zurück, also 1990, hast du da selber schon Musik gemacht? Oder wie kamst du denn dazu, selber Musik zu machen?
Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, vielleicht mit 10, 11 oder 12 Jahren. Das habe ich eine Weile gemacht. Dann hätte es ja irgendwann die E-Gitarre werden müssen. Die ist es dann aber nicht geworden, aus unterschiedlichsten Gründen. Da bin ich dann sozusagen zum Fotografen geworden oder als jemand, der das als Hobby hat. Aus diesem Hobby wurde dann halt eine Passion und dann halt mein Beruf über Jahre. Und dann war es halt irgendwann einfach so, dass ich, wenn ich nicht fotografiert habe, Lust hatte, einfach mal wieder was anderes zu machen. Also wenn man so in Fotografie eintaucht und wie ich einfach freiberuflich davon lebt, dann ist es eine sehr zeitintensive Angelegenheit. Mhm. Und ich habe mir irgendwann einfach die Zeit freigeschaufelt, um wieder aufzulegen, mit Mitte 30 oder so, was ich dann 10 oder 15 Jahre eben nicht gemacht habe.
Und da war ein richtiger Break drin.
Ja, da war ein richtiger Break, da habe ich halt wirklich einfach als Fotograf gearbeitet, habe halt damit mein Brot verdient. Mhm. Und mit dem Wiederauflegen kam dann auch die Lust, vielleicht mal wieder selber Musik zu machen. Und das fing ganz, ganz simpel an. Also Gitarre kaufen, Effektgerät kaufen, damals noch so einen Hardware-Sequencer kaufen. Da war Atari noch nicht so ganz am Start mit. Aber das war so eine Zeit, das war fließend. Ich habe dann vielleicht ein Jahr oder zwei halt so einen Hardware-Sequencer gehabt und dann wurde irgendwann der Atari gekauft und die erste Cubase-Version. Aber das war eigentlich immer erstmal nur für mich. Was auch viel damit zu tun hatte, ich hatte überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, dass ich mit dem, was ich da mache, dass das mal irgendwie veröffentlicht wird oder ich womöglich auf der Bühne stehe.
Das war jetzt Zeit Anfang 90er, haben wir gesagt. Mhm. Wann ist denn Deep Dive Corporation entstanden?
Deep Dive Corporation ist 100% verbunden mit einer spontanen Entscheidung von mir. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich wieder angefangen hatte aufzuleben mit, keine Ahnung, 35 oder 36. Ein Freund von mir, ein Freund und ich zusammen, wir haben in einem Club Pile gesehen. Die gibt es ja nur auch schon ewig nicht mehr. Eine elektronische Act aus, ich glaube, die kamen aus Köln. Ich weiß, ich kann nicht mehr so genau. Pile auf jeden Fall. Und während des Konzertes hat mein Freund Dirk zu mir gesagt, solche Musik hätte ich gerne in meinem Laden. Der hat halt so ein Café, Bar, kein Club. Und dann habe ich gesagt, erzähl einfach keinem davon, lass mich das bitte machen. Und so bin ich dann erst zum Auflegen gekommen, dann zum wieder Musik machen. Und nach 2 oder 3 Jahren wurde mir halt präsentiert, dass sie den Laden leider zumachen. Und in dem Moment wurde mir erst klar, wie wichtig mir Musik geworden war. Zu diesem Zeitpunkt war ich halt schon sehr regelmäßig in Hamburg bei Freunden, mit denen ich halt Musik gemacht habe. Und das war halt ein Telefonat. Ich war auf einem Fotoshooting, mein Freund, der rief mich an und sagte, Peter, wir machen in 2 Monaten den Laden zu.
Okay.
Dann habe ich gesagt, du sagst mir ja eigentlich gerade, dass mein Baby, nämlich diesen Clubabend oder diesen Auflegeabend, den ich da hatte, dass mein Baby in 2 Monaten stirbt.
Mhm.
Und habe spontan gesagt, weißt du was, dann vergiss das, dann komme ich jetzt auch diese Woche nicht mehr, musst du verstehen, ich weiß, dass das aufhört.
Mhm.
Und nach diesem Telefonat habe ich wieder das Telefon in die Hand genommen, habe meine Freundin in Hamburg angerufen, habe gefragt, ob sie an dem Abend zu Hause sind und nach der Bestätigung, dass sie da sind, habe ich mich ins Auto gesetzt, wissend, dass ich sozusagen das Ruhrgebiet bzw. Düsseldorf, wo ich da am Schluss gelebt habe, nach Hamburg gegangen bin. Und da bin ich innerhalb eines halben Jahres auf einmal so richtig als DJ aufgetreten, also als habe als DJ aufgelegt auf großen Trance-Festen damals für Freeform. Und die waren es letzten Endes auch, die mich dann auf einmal gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, auf einem der Luffield-Festivals, einem der ersten Luffield-Festivals, nämlich 1999, ob ich mir da vorstellen könnte, ein Zwei-Stunden-Loch zu füllen. Und aufgrund dieser Spontananfrage an einem Abend in Hamburg in einem Club entstand dann damals Deep Dive.
So.
Ja, okay. Das habe ich dir.
Ja. Ja, es ist schön und ich will jetzt auch noch mal Musik machen, weil jetzt haben wir auch schon wieder 10 Minuten geredet. Und zwar habe ich jetzt was rausgesucht. Das ist eine ganz frühe Deep Dive-Geschichte. Du wirst wahrscheinlich schmunzeln, wenn du sie wiederhörst. Und zwar ist das eure Interpretation von Summertime.
Ah, ja.
Free FM auf 102,6.
Summertime passt ja wunderbar, eigentlich punktgenau in die Zeit jetzt. Das ist eine ganz alte Deep Dive Corporation Nummer, ich glaube eine der ganz frühen. Bei mir zu Gast noch immer Peter Musebrink alias PMFM, unser Mann für Nightlights und heute bei uns zu Gast im Nähkästchen in der Plattform. Peter, Summertime, diese Deep Dive Corporation Nummer, die wir gerade gehört haben, wie alt ist die tatsächlich?
Das war wirklich die erste Nummer, die wir gemacht haben.
Wow, da haben wir es ja richtig gut erwischt.
Ja.
Und das war?
Das war Anfang, Mitte 99. Mhm. Ich wusste also jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, wir sollen da so ein Zwei-Stunden-Loch füllen. Ich mit meinem Freund Björn, der damals noch mein Partner bei Deep Dive war. Und ich wusste aber, wir hatten halt ein kleines Studio in Hamburg. Ich wusste aber, ich wollte jetzt nicht 200 Kabel mitnehmen und auf der Bühne versuchen, das zusammenzustecken, was wir in langer Arbeit im Studio gemacht haben, weil wir hatten halt nie auf der Bühne gestanden. Und habe mir halt damals einen ganz bestimmten Sequenzer gekauft, der damals gerade rauskam. Und ich wusste, ich muss jetzt innerhalb von 6 Wochen dieses Ding verstehen und Musik mitmachen, dass wir, weil ich gesagt habe, okay, ich fülle in 2 Stunden noch, aber ich kann natürlich jetzt nicht 2 Stunden live spielen, wo ich vorher nie auf der Bühne gestanden habe. Ich werde also auflegen, das kennt ihr von mir, die Freeformer, bei denen hatte ich halt schon einige Mal auf diversen Festen aufgelegt. Und dann wird es 2-3 Mal so, ich sag mal, 10, 15 Minuten geben. Da mache ich dann was live mit meinem Freund Björn. Und ich habe mir halt diesen Sequenzer gekauft, nämlich die SO700 von Yamaha, die war damals ganz neu. Und ich habe was gemacht? Ich bin 3 Wochen nach Ibiza gefahren, habe mir die SU mitgenommen und habe als ersten Song Summertime gemacht, um diese Kiste zu verstehen.
Okay, das, was wir jetzt vorher gehört haben, was da
ganz genau
das Ergebnis davon.
Richtig. Okay. Und ja, dann den Sommer über haben wir dann halt noch mehrere Stücke gemacht. Ah. Und das Spannende für uns war halt, wir haben halt diesen ersten Gig auf dem Luffield gemacht. Da hießen wir übrigens noch Thrill Seekers.
Okay.
Es gab so ein Sample, da haben wir so ein Intro rausgemacht und da kam dieses Wort drin vor. Okay. Und egal, wir haben also diesen Auftritt gemacht und uns hatte jemand vom Fleck weg ins Paradiso gebucht. Da war jemand, der eine Veranstaltung im Paradiso in Amsterdam macht. Der hatte uns da gesehen und ist nach dem Konzert sofort zu Deckel, Claudio und Natak, die drei, die damals Freeform gemacht haben, und hat gesagt, also ich will diese Jungs bei meiner Veranstaltung im Paradiso haben. Wo wir natürlich die Haare zu Berge gestanden haben und gesagt, wieder, hallo. Und ja, dann haben wir halt weiter Musik gemacht, haben dieses Konzert gespielt im Paradiso. Das kam auch sehr gut an. Das kam so gut an, dass über, ja, es dauerte, glaube ich, insgesamt 2 Monate, da sind wir gefragt worden, ob wir nicht eine Platte machen wollen.
Okay. Ging ja alles recht rasch.
Das ging alles. Ich war eigentlich nach Hamburg gekommen, um weiterhin als Fotograf zu arbeiten und lediglich mit meinen Freunden Musik machen zu können. Ich war da in Düsseldorf, wo ich halt gelebt habe, bevor ich da nach Hamburg bin. Düsseldorf, Ruhrgebiet, das ist alles sehr nah beieinander. Ne? Da war ich einfach nicht so gut verknüpft, wie ich dann aufgrund von Freundschaften halt dann in Hamburg verknüpft war. Und ja, es hat dann, glaube ich, noch 2-3 Monate gedauert, dann war die Platte fertig, die dann Ende 99 rauskam und war dann interessanterweise bei diesem Trance-Label, bei Freeform, ja keine echte Trance-Platte, da war ja eher so Chill-Out drauf und hausige Sachen und also ein, zwei Sachen, die so Trance-Elemente hatten. War aber binnen 2 Monaten die bestverkaufte Platte, die das Label Freeform produziert hat.
Wie hieß die erste? Welche war die
Support
erste?
Your Local Groover.
Ah, okay. Mhm.
Und da war halt Summertime drauf.
Da war Summertime drauf. Du wirst lachen, ich habe ja wirklich viel von euch, wobei eine hat man mir mal auf eine Veranstaltung geklaut, die habe ich nie mehr wiedergekriegt.
Und das war wahrscheinlich Support Your Local Groover?
Nein, das war die zweite, die ihr gemacht habt.
Sehr interessant.
Die Support Your Local Groover, die habe ich gar nie besessen. Da habe ich nur dieses eine Stück Summertime, da kannst du mal sehen. Ich habe also noch echte Deep Dive Wissenslücken. Dafür höre ich ja immer ständig deine Sendung und da kriegt man ja dann ganz andere Sachen noch mit.
Stimmt.
Gut, dann habt ihr also die erste Platte gemacht und ich will jetzt mal einen Sprung wagen, weil als wir uns kennengelernt haben, warst du ja für mich der Mann, der auf Ibiza wohnt. Wie kam das denn? Wie bist du denn von Hamburg nach Ibiza gekommen?
Das passierte im
Prinzip. Vor allem.
Ja, das passierte nach so 3,5-4 Jahren Deep Dive. Ich war mit einem, aufgrund einer Bauchentscheidung in Hamburg gelandet, vom Ruhrgebiet bzw. Düsseldorf nach Hamburg. Und nach diesen 4 Jahren hat mein Bauch mir gesagt, es muss wieder was passieren. Und es stand halt sozusagen sowas wie eine Einladung an, nach Ibiza zu gehen. Und wir hatten auch eigentlich, also oder das Label Freeform hatte die Idee, den Sommer über sich in Ibiza einen Platz zu suchen, um ein Büro zu haben, weil im Sommer über, zumindest damals natürlich, die komplette Musikbranche auf Ibiza irgendwann vertreten war. Ne?
Mhm.
Und was es mir dann leicht gemacht hat, diesen Schritt zu machen, war die Tatsache, dass unsere Sachen sich auch auf Ibiza einfach so gut verkauft haben, dass wir zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, da hinzugehen, wir, ich glaube, schon 2 oder 3 Mal auf Ibiza waren und da jedes Mal 2, 3, 4 Konzerte gespielt haben und das jedes Mal richtig abgerockt hat. Das hat Spaß gemacht.
Du sagst, dass Konzerte gespielt haben. Wie muss man sich jetzt Deep Dive Corporation zu dieser Zeit vorstellen? Ihr wart ja da immer zu zweit mit du
ganz
mit Gitarre
am Anfang,
und oder wann hat sich das da schon entwickelt als Bandformat?
Nein, es war so, dass die Konzerte auf Ibiza ganz am Anfang waren nur Björn und ich. Sequenzer, Gitarre, Percussion, Drums, die wir bedient haben.
Mhm.
Als wir das letzte Mal dann in der Konstellation mit Björn auf Deep Dive gespielt haben, da war noch eine Sängerin dabei, die Ines, die auf dem Beware of Fake Gurus Album ja 2 oder 3 Titel gesungen hat. Das war sozusagen das letzte Mal, dass es Deep Dive eigentlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise gegeben hat, nämlich halt eigentlich als Duo mit eingeladenen Gästen.
Mhm.
Das war in dem Fall Ines, es hat auch andere Konstellationen gegeben, aber die Basis waren immer Björn und ich.
Diese Zeit auf Ibiza, wir hatten ja schon mal ein Gespräch hier, damals anlässlich der Ibiphonic-Platte, die ja eigentlich im Prinzip so fast ein Resümee von Ibiza, wenn man es heute sieht, ein Resümee von Ibiza wird, weil du ja wieder in Deutschland bist inzwischen. Die hat ja aber auch verdeutlicht, dass sehr, sehr, sehr viele Musiker bei dir auf Ibiza vorbeigeschaut haben. Und ich denke, das hat sich ja dann wahrscheinlich auch auf Deep Dive abgefärbt. Zum Beispiel wie mit Dennis Legree.
Ja, und Dennis habe ich halt interessanterweise kennengelernt über meine Arbeit als Fotograf.
Okay. Also schon.
Den kannte ich vorher schon und als es Deep Dive gab, war irgendwann klar, ich muss Dennis mal fragen, ob er nicht Lust hat, mal bei mir zu singen.
Ich mag mich erinnern, dass du, glaube ich, über Helmut Hadler sowas Ähnliches erzählt hast.
Helmut kenne ich, seit ich 16 bin.
Aber auch irgendwie mit dem Fotografieren.
Richtig.
Oder?
Ja. Um ein Haar wäre eins meiner Fotos das Coverfoto von der Bassball geworden.
Okay.
Von Helmuts Soloalbum von 76 oder so. Und ich bin damals halt von Helmut, ich habe ihm die Fotos geschickt, ich hatte irgendwie mir die Adresse bei einem Konzert von ihm bekommen, hat ihm Fotos geschickt und ich war damals ja unter anderem an einem der Studiotage mit bei Conny Plank im Studio, als Helmut sein Album da eingespielt hat. Seitdem kenne ich Helmut. Und der Kontakt ist wieder enger geworden, als ich im Jahr Ende 2000 gefragt worden bin, ob ich Lust hätte, ein Konzert zu spielen. Also, oder wir, Deep Dive, ein Konzert zusammen mit irgendwas mit Jazz. Und wir hatten halt damals die Idee, oder beziehungsweise uns wurde die Idee zugetragen, wir hätten Musiker vom NDR-Orchester haben können. Mhm. Das war so eine Verbindung von so einer Organisation, die sich um Musiker kümmert in Hamburg. Und die waren Deep Dive-Fan, die wollten da was machen. Dann habe ich gesagt, ja, schön, wir können zwar einen Musiker haben, aber einen Einzelmusiker, den kennt man vielleicht nicht. Aber ich kenne den Helmut Hattler, ich kann den noch fragen, ob der nicht vielleicht Lust hat. Mhm. Und der hat ganz spontan zugesagt. Und so habe ich dann auf meinem Geburtstag im Jahr 2001 zum ersten Mal mit Helmut in Hamburg auf der Bühne gestanden. Und daraus hat sich dann später die feste Konstellation entwickelt, dass Helmut und ich, sag ich mal, fester Bestandteil von Deep Dive sind, wenn es auf die Bühne geht. Mhm. Und dann je nachdem, wer verfügbar ist, entweder der Jürgen Schlachter oder der Olli Rubo Schlagzeug spielen.
www.freefm.de Beat Jam aus dem Album More Bass ist der Opener. More Bass ist dein letztes Album, ne?
Genau, bisher, das letzte Deep Dive Album, ja.
Und stark zu hören war hier Helmut Hattler. Und Helmut Hattler gehört dir inzwischen eigentlich zur festen Besetzung von Deep Dive, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen.
Versteht ihr euch als Band?
Nein, ich glaube, als Band verstehen wir uns nicht. Das wäre, glaube ich, falsch. Aber der Live-Act Deep Dive ist, da ist Helmut einfach fester Bestandteil, ja. Also ich würde sagen, seit 2005. Seit ich eigentlich Deep Dive alleine mache, da stand halt, das halt irgendwann, als ich mein Soloalbum gemacht habe, habe ich Helmut gefragt, ob er Lust hat, mit dabei zu sein. Und damals habe ich dann halt auch, habe ich Helmut dann gefragt, ich sage mal, Helmut, wenn du dann bei mir spielst, dann brauchst du ja deinen Schlagzeuger nicht. Und das war damals der Olli.
Okay.
Und habe ihn gefragt, hast du ein Problem mit, wenn ich Olli mal frage, ob er nicht Lust hat, mitzumachen? Und das hat sich dann so gut angefühlt, dass ganz am Anfang dann, als dann klar war, dass ich Deep Dive alleine weitermache, ganz normal Helmut und Olli für mich erstmal die fehlenden oder die Ergänzung bei Deep Dive waren, um es live präsentieren zu können.
Du sagst jetzt gerade, als es klar war, dass du Deep Dive alleine machst, diese Entscheidung ist gefallen. Wie lange ist das her?
Das ist jetzt ungefähr 6 Jahre. Ja.
Und das war dann einfach so, da warst du schon auf Ibiza?
Ja, richtig.
Ja, und das war einfach so eine logische Entscheidung, die passiert ist.
Irgendwie. Wie das halt man passiert, hat sich auseinandergelebt, andere haben andere Vorstellungen, andere Ideen. Ne?
Und seither machst du jetzt Deep Dive quasi eigentlich, also mehr oder minder alleine, ne?
Ja.
Also klar, mit Unterstützung von
Musikern. Immer mit Unterstützung von unterschiedlichsten Musikern. Ne? Aber eigentlich, ja, Deep Dive ist mein Baby. Aber wenn es auf die Bühne geht, normalerweise halt plus Helmut und dann plus Olli, aber Olli ist halt auch gerade als Schlagzeuger natürlich sehr gefragt. Er spielt ja auch bei den Fantas und bei Divas und wenn er nicht kann, habe ich das große Glück, dass der Jürgen Schlachter gerne einspringt.
Nicht weniger namhaft.
Richtig.
Und nicht weniger talentiert.
Genau, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Das war also diese Ibiza-Zeit auch. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt der Peter dazu, wieder zurück nach Deutschland zu gehen? Aber eine Geschichte, die hast du noch auf Ibiza angezettelt. Ich habe die schon mal gehört und ich würde mich freuen, wenn wir nachher mal ein Stück auch spielen dürfen. Das ist das Projekt mit der tollen Sängerin, das so ganz und gar nicht nach Deep Dive klingt.
Du meinst Classified Electric.
Ja, genau.
Ja,
das war ja so dann das letzte Baby, was noch auf Ibiza zu Ende gebracht wurde, oder?
Richtig. Und es hatte sich halt ergeben, dass auf einmal sich auf der Insel eine, etwas, was es ja eigentlich nicht gibt, nämlich eine junge, hübsche und sehr gute Sopranistin befand damals. Du meinst,
sie sind normalerweise immer...
Ja, wenn sie richtig gut sind,
das Gegenteil, ich wage es ja gar nicht
auszusprechen. Das ist ja jetzt keine Erfindung von mir, sondern jeder, der da mit seinem Köchelverzeichnis bei einem Klassikkonzert sitzt, wird halt einfach sagen, wenn so eine Frau nicht mindestens, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 45 ist oder so, dann kann die Stimme nicht wirklich ausgebildet sein, was ja auch vielleicht richtig ist. Ich will jetzt mich nicht über ein Genre herziehen, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Es war einfach so, Elise war auf der Insel, ich habe über meinen Freund Boris, der halt ein sehr, sehr guter Gitarrist ist, davon erfahren Und er hatte eigentlich die Uridee, kam von ihm, der gesagt hat, lass uns doch mal, wenn wir schon mal so eine Stimme auf der Insel holen, haben, wir holen wir doch mal ins Studio und nehmen einfach mal, nimm mal eine Arie auf. So, da müssen wir jetzt im Sommer nichts mitmachen, aber wenn die Saison rum ist und die Insel alles ein bisschen ruhiger wird, lass uns doch mal gucken, ob wir da nicht mal was mit anstellen. Und das hat sich so gut angefühlt, dass wir gleich mehrere Arien aufgenommen haben. Und auf einmal entstand die Idee, lass uns doch ein ganzes Album machen. Und das war dann halt irgendwann so, es gab dann die Idee von Classified Electrics, um das nur mal ganz kurz anzuskizzieren, war halt nicht einen Four-to-the-Floor-Beat nehmen und da sozusagen ein junges, hübsches Mädchen oben drüber jodeln zu lassen, jetzt mal ganz böse gesprochen. Diese Versuche gibt es ja
auch
ohne Ende eigentlich, wenn man da mal ein bisschen nachguckt. Sondern wir haben halt einfach genutzt, dass diese junge Frau, die Elise, dass sie einfach ein sehr großes Repertoire hat. Sie verdient wirklich ihr Geld damit. Die steht auf der Bühne von Peking bis Royal Albert Hall, hat die schon überall gestanden und gesungen. Wir sind einfach ihre Partituren durchgegangen, die sie hat fürs Klavier. Und die hat die dann zusammen mit Boris adaptiert für Gitarre. Dann sind die zu mir ins Studio gekommen. Wir haben halt La Traviata, Königin der Nacht, Carmen. Und haben erstmal nur Gitarre und Stimme aufgenommen. Und ich habe dann sozusagen den Stecker in die Steckdose gesteckt.
Okay.
Wir haben also versucht, dem Ganzen ein neues akustisches Kleid zu geben, ohne die Musik zu vergewaltigen oder das Arrangement, die Komposition zu vergewaltigen. Und dann haben wir im letzten Jahr, also bevor ich da weg bin, noch, ich glaube, 3 Konzerte gespielt. Und das ist so gut angekommen, dass wir halt im Moment versuchen, das Ganze etwas größer auf die Bühne zu bekommen.
Etwas größer heißt?
Im Moment, es steht noch im Raum, es ist eigentlich noch nicht wirklich spruchreif, weil, so weit sind wir noch nicht. Aber es kann sein, dass es im August dieses Projekt Classified Electrics, was in der Basis Elise Kalowerz, Boris Aßmann und Peter Musebrink ist, auf Ibiza ein Konzert mit 24 Streichern spielen.
Okay.
Und dann schauen wir mal,
weiter.
Was weitergeht.
Wird es denn auf Tonträger erscheinen jetzt zumindest mal? Also mal unabhängig von den Live-Geschichten oder ist das?
Wir wollen den umgekehrten Weg gehen. Das Album ist eigentlich da. Es ist mehr oder weniger fertig. Also das bedürfte dann nochmal eine Nachbearbeitung. Aber es ist soweit, dass man. Es ist mehr als ein Demo, was wir da haben, würde ich mal sagen.
Also eigentlich nur noch ein Feinschliff.
Richtig. Und das Konzert auf Ibiza nutzen wir halt eben dazu, um es filmen zu lassen.
Okay.
Wir wollen da, wenn es passiert, wird es in der Altstadt passieren. Wir wollen es filmen lassen, um sozusagen dann mit diesem Video gucken, ob man damit nicht auf Tour gehen kann oder vielleicht sogar eine feste Location findet, wo man dieses Projekt präsentieren kann.
Und jetzt gestattest du uns, einen Track daraus zu spielen?
Jawohl.
Dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt die Carmen.
Okay.
Und alles Weitere danach. Ja, Peter, war die Carmen. Was fällt dir, da darfst du jetzt abmoderieren.
Tja, das war Carmen von Classified Electrics, mit Sicherheit eines der am elektronischsten umgesetzten Stücke, Arien, die wir gemacht haben.
Ja, das ist wahrscheinlich zielgenau wieder genau das Richtige rausgesucht. Nein, aber Carmen ist ja ein ganz witziges, für uns zumindest intern jetzt eine ganz witzige Brücke zu unserem letzten Thema heute, nämlich Carmen ist ja bei uns auch schon öfters als zu Gast gewesen. Carmen ist unter anderem auch eine der 3 Leute, die Flussmeisterei machen.
Die Carmen Mark, genau.
Genau, die Carmen Mark. Und da seid ihr ja heute Abend zu Gast mit Deep Dive Corporation.
Richtig.
Und zwar in der vorher angesprochenen Besetzung?
In der Besetzung mit Helmut am Bass und Jürgen am Schlagzeug.
Jürgen Schlachter. Und du wirst
ich spiele Gitarre,
Knöpfen drehen
und Sequencing machen.
Du bist nie irgendwie mit Plattenspieler auf der Bühne gestanden, oder? Also jetzt bei Deep Dive meine ich.
Plattenspieler sowieso
nee, das
nie.
Nicht, also so nee. Hier dieses.
Nee, es war, also Deep Dive war immer dieses Live-Projekt, diese sehr eigene Mischung, die wir da haben, das live zu präsentieren. Mhm. Es ist eher so, dass wenn die Veranstaltung entsprechend groß ist, dass ich ab einem bestimmten Punkt immer gesagt habe, ich möchte gar keinen DJ vorne dran haben.
Okay.
Weil es oft so war, dass dann der DJ aufgehört hat bei einer Musik und einem Tempo, wo man als Live-Act eigentlich die erste Hälfte des eigenen Programms in die Tonne schmeißen kann, weil man sonst von der Bühne gejagt wird. Weil es einfach, da will sich auch gerne mal jemand beweisen. Und deshalb habe ich das häufiger gemacht, dass ich einfach vor einem Deep Dive Konzert auch gerne eine Stunde auflege, um die Leute einzugrooven auf ein Deep Dive Konzert.
Okay. Ja, schön. Was wird heute Abend zu erwarten sein? Was spielt ihr also von der Setlist her?
Deep Dive Live ist also auf jeden Fall erstmal mit Sicherheit kein Downbeat oder Chillout. Auch wenn ja doch einige, also Deep Dive in gewisser Weise auch immer noch ein bisschen dafür steht. Mhm. Wir fangen eigentlich recht flott an und hören noch flotter auf.
Es wird aber ein Querschnitt durch alle
Alben sein. Es wird ein Querschnitt von allen Alben.
Gibt es auch was Neues, Unveröffentlichtes zu hören?
Es gibt Versionen, die es so nicht mal auf Platte gibt von Stücken. Wie gesagt, wir spielen ja, es ist ja auch wirklich live. Und da gibt es halt speziell von So Funky zum Beispiel eine sehr bläserorientierte Live-Version. Also die Bläser sind natürlich gesampled, aber das ist halt umarrangiert und es wird ja auch live dann weiter arrangiert. Also es ist halt so, dass bei Deep Dive Live eine Nummer, die auf der Platte vielleicht 5 Minuten geht, live 8, aber auch 18
gehen kann,
je nachdem, wie es ankommt.
Ja, ne? Okay. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was uns heute Abend in der Flussmeisterei erwartet bei schlechtem Wetter indoor, aber stattfinden wird es auf jeden Fall. Das ist das Eröffnungskonzert heute sogar, erster Tag. Und dann ist auch gleich wieder Schluss, weil ja dann die Fußball macht. Bist du Fußballfan, Peter?
Nicht wirklich.
Ah, okay, dann machen wir was Gemeinsames. Also musst du jetzt auch nicht alle Spiele sehen oder so?
Nein. Also Fußball interessiert mich insoweit, dass ich, wenn überhaupt, gerne mal, ich gucke mir auch mal Länderspiele an. Aber zumindest vor der Weltmeisterschaft hier in Deutschland hat es einfach Jahre gegeben, wo ich fand, dass die Mannschaft auch so einfach so schlecht gespielt hat, dass ich keine Lust hatte, mir das anzugucken.
Muss du nicht haben.
Nee.
Muss du nicht haben, nee. Gut, was du auf jeden Fall haben musst, und damit möchte ich jetzt eigentlich, wir sind dann nämlich schon fast am Schluss, aber auf eines möchte ich natürlich zu sprechen kommen, denn du bist ja jetzt deswegen heute bei uns im Nähkästchen, weil du ja einer von uns bist. Und zwar jede Mittwochnacht 0 bis 1 Uhr, ungewöhnliche Zeit, hat sich aber inzwischen etabliert. Deine Sendung heißt Nightlights und hat eigentlich mit Deep Dive und den ganzen Geschichten gar nicht mehr so viel zu tun. Was ist deine Herangehensweise in deiner Sendung, die ja doch sehr in die Breite geht?
Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich selber sehr ein breit gefächertes Interesse an Musik habe oder ein breit gefächertes Spektrum an Musik gern höre. Was halt damit zu tun hat, dass ich keine 22 bin. Also schon einfach sehr lange sehr viel Musik höre und halt meine Vorlieben weit gestreut sind. Und ich aber auf der anderen Seite finde, der Output an Musik, der wird ja immer größer, obwohl der Markt jetzt aus meiner Sicht als Musiker ja eigentlich immer kleiner und immer schwieriger wird. Und halt für ganz viele Leute, die gerne Musik hören, aber nicht wie ich einfach den Luxus haben und den Luxus genießen dürfen, sich 24 Stunden am Tag mit Musik beschäftigen zu können. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die verlieren das Interesse an Musik, weil sie gar nicht wissen, was gibt's, wo gibt's das, von wem ist das. Und da sehe ich auch den Ansatz für Nightlights, eine Sendung mit Musik zum Zuhören und sich andererseits aber auch informieren können. Was jetzt nicht unbedingt neue Musik sein muss, es müssen nicht immer die neuesten Releases sein. Es gibt halt schon so viel veröffentlichte Musik, die vielleicht auch noch kein Mensch gehört hat, die trotz allem gut ist. Und darauf möchte ich einerseits eigentlich gern hinweisen, aber auf der anderen Seite diese Sendungen auch nicht, wie diese Sendung jetzt hier, die ja auch ein ganz bestimmtes Anliegen hat, ist mein Anliegen bei Nightlights, nicht viel zu reden, sondern meine Kommentare kurz zu halten. Informativ, aber kurz, weil wenn sich jemand wirklich für etwas mehr interessiert, ist es halt nicht wie vor 20 Jahren. Heute schreibst du dir halt ganz kurz den Künstlernamen mit und dann gehst du ins Internet und dann wirst du zugeschmissen mit Informationen.
Ja, ist richtig. Eine Frage, die mir oft gestellt wurde, wieso auf Englisch? Die Moderation bei Nightlights natürlich. Wie hat sich's ergeben?
Es hat sich einfach daher ergeben, dass ich einfach mal ein paar Probesendungen gemacht habe. Ich mache ja auch noch eine andere Sendung auf Ibiza, die mache ich ja immer noch, die The Dive, die da auch dann mittwochs tagsüber läuft, von 2 bis 3.
Das scheint dein Tag zu sein.
Das ist irgendwie wo mein Tag. Und ich hatte einfach mal 2, 3 Probesendungen gemacht, als ich diese Uridee einer Nachtsendung einfach erstmal nur hatte. Und die hatte ich in Englisch gemacht und hatte einfach, und dann bin ich halt irgendwie dabei geblieben.
Hat sich so ergeben und jetzt ist es Style, jetzt gehört es dazu.
Ja, genau.
Nightlights ist einfach Englisch. Gut, okay, jetzt sind wir eigentlich wirklich am Ende angekommen, denn wir haben jetzt einiges geredet, gute Musik gehört und vor allem entlassen wir dich jetzt, damit du heute Abend gute Musik live machen kannst. Ab 20 Uhr heute in der Flussmeisterei die Eröffnung mit der Deep Dive Corporation. Peter, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. War nett und vor allem war es hochinteressant.
Und ich freue mich schon auf heute Abend.
Alles klar, und wir sehen uns heute Abend. Das war die Plattform am Nachmittag. Am Mikrofon war Rainer Markus Walter. Mir gegenüber saß Peter Musebrink im Nähkästchen. Ciao.